Wir machen das, der Politik-Podcast mit Fabian und Pia.
Hey, Fabian, wie ist die Lage?
Ja, die Lage ist natürlich einerseits, ist man jetzt entspannt natürlich, Pia, dass das Jahr sich dem Ende entgegenneigt und man auch die Feiertage jetzt am Ende des Jahres genießen kann oder sich ein bisschen erholen kann. Aber natürlich sind wir als LandespolitikerInnen auch sehr, sehr besorgt wegen der aktuellen Corona-Lage. Damit wollen wir auch einsteigen in den Podcast. Wir haben eigentlich ja vor, einen Jahresrückblick zu machen und auch ein bisschen jetzt diese entspannte Zeit am Ende des Jahres auch ein bisschen in unserem Podcast einzuarbeiten und auch ein bisschen zurückzuschauen, was uns dieses Jahr bewegt hat. Aber wir können natürlich den Podcast jetzt nicht aufnehmen, ohne auf die aktuelle Corona-Lage eben einzugehen und die ja auch uns im nächsten Jahr weiter beschäftigen wird. Und was denkst du denn, was beschäftigt dich da gerade?
Da gehen die Zahlen in Rheinland-Pfalz jetzt erstmal zurück. Natürlich wird wahrscheinlich so ein Zeitverzug sein im Hinblick auf die Meldung über die Feiertage. Das heißt, wir werden erst wahrscheinlich in der ersten Januarwoche richtige Zahlen bekommen, wie sich die Lage entwickelt hat. Aber vor Weihnachten sind die Zahlen erstmal zurückgegangen. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass Omikron sich stark verbreitet und wir auch davon ausgehen müssen, je nachdem welche Kalkulation, dass uns Omikron sehr, sehr stark auch im Januar treffen wird. Deswegen haben wir Vorkehrungen getroffen. Die Kontaktbeschränkungen, die ab 28. Dezember gelten, auch für geimpfte und geboosterte und genesene Personen. Aber wir müssen auch schauen, es wird wahrscheinlich auch zwischen den Jahren politischen Austausch geben. Wir werden uns auch zusammenschalten und werden darüber sprechen, ob weitere Maßnahmen notwendig sind. Das ist wirklich sehr besorgniserregend. Tatsächlich auch die Vorbereitung, wie die kritische Infrastruktur aufrechterhalten werden kann, die Wasserversorgung, Polizei, Gesundheitsversorgung und ich muss sagen, auch die Schulen und die Kitas, also wie kann hier auch eine Unterstützung stattfinden. Also ich starte da mit einer sehr, sehr großen Sorge ins neue Jahr.
Ja, so geht es mir sehr ähnlich, weil die neue Varianten und die Mutationen zeigen ja auch klar, dass das exponentielle Wachstum und auch die Ausbreitung der Varianten nochmal ein ganz, ganz anderes Tempo mitbringt als die Varianten, die davor dominiert haben oder jetzt noch dominieren mit Delta. Und deswegen müssen wir auch davon ausgehen, einfach, dass Omikron sich durchsetzt und innerhalb von einer Woche auf die andere dann auch wirklich die dominante Variante wird und selbst auch, ja, ich denke mal, Geimpfte oder auch Geboosterte auch sich leichter anstecken können, aber natürlich durch die Impfung und die Boosterung vor schweren Verläufen geschützt sind.
Ja, und leider müssen wir davon ausgehen, dass uns diese Pandemie auch noch im nächsten Jahr beschäftigen wird. In diesem Jahr hat sie uns auch sehr, sehr stark beschäftigt, tatsächlich.
Klar, von Anfang bis Ende.
Von Anfang bis Ende. Es ist wirklich, man ist so gestartet in das Jahr 2021 mit dieser Motivation. Jetzt dieses Jahr werden wir die Pandemie besiegen und dieses Jahr wird es rum sein. Leider ist es jetzt sozusagen am Ende des Jahres nicht eingetroffen. Aber es sind andere Dinge in diesem Jahr eingetroffen. Ich würde sagen, das ist ein Jahr, wo sehr, sehr viel Licht war, aber auch sehr viel Schatten, wenn ich an die Pandemie und die Flutkatastrophe denke. Aber wir wollen ein bisschen jetzt nochmal ins Detail gehen, was dieses Jahr uns geprägt hat. Und tatsächlich ganz spannend, zu Beginn des Jahres war direkt der Landtagswahlkampf.
Genau, du sagst es. Deswegen steigen wir jetzt auch ein in unseren kurzen oder auch ausgeprägteren Jahresrückblick. Und wir haben es uns hier auch gemütlich gemacht bei selbstgebackten Plätzchen und auch leckerem Punsch. Und wir sind ja auch gerne Leute, auch die gerne neben dem politischen Alltag auch ein bisschen backen und kochen. Und deswegen ist unser diesjähriges oder diesmaliges Ding der Folge sind unsere selbstgebackenen leckeren Plätzchen. Genau, aber du hast gesagt, wir sind im Januar 2021 mit dem Landtagswahlkampf eingestiegen und das war ja auch sehr geprägt von der, sagen wir, Corona-Pandemie. Das war was auch die Parteien noch gar nicht kannten, einen Wahlkampf zu machen, ohne irgendwie direkt in den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern gehen zu können. Und wir wussten irgendwie auch gar nicht wirklich, wie wir da rangehen könnten, sollten, also Ende 2020. Das war dann auch so ein Wahlkampf auf Distanz und sehr digital geprägt. Wie erinnerst du dich denn an die Zeit zurück?
Ja, also es war irgendwie ganz seltsam, von zu Hause aus Wahlkampf zu führen. Ich glaube, man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Das war eine Situation, wo noch keiner geimpft war, eine Situation, wo wir keine Tests hatten. Wir hatten, glaube ich, erst an dem letzten Wahlwochenende, als es dann um das Wahlergebnis gegangen ist, die Tests erst gehabt, weil da gab es erst die Selbsttests. Das heißt, wir haben Wahlkampf versucht, voll digital zu führen. Natürlich gab es physisch die Plakate, man hat Flyer in die Briefkästen geworfen, aber tatsächlich saß ich die ganze Zeit zu Hause, waren Videokonferenzen, Podiumsdiskussionen haben in Videokonferenzen stattgefunden. Ich hatte mit den rheinhessischen Direktkandidatinnen in meiner Region gemeinsam den Rheu-Hesse-Talk, da haben wir über Themen gesprochen und verschiedene Themen sind wir durchgegangen, aber dieser direkte Austausch, ich hatte auch in dem ganzen Wahlkampf kein Bauchgefühl, weil dieser Austausch am Infostand oder an den Haustüren, der war immer ganz entscheidend, um zu wissen, wie reagieren die Leute auf deine Position und auch auf dich als Kandidatin. Und das hat komplett gefehlt. Das war ein absoluter Blindflug und wir wussten auch natürlich nicht, wie sich Corona auf das Wahlergebnis auswirkt. Also es war ein ganz seltsamer Wahlkampf, wo das Schöne am Wahlkampf, der direkte Austausch, einfach gefehlt hat.
Ja, du sagst es, man war so irgendwie so in einem luftleeren Raum. Man hatte keine Resonanz wirklich so. Und das ist ja auch immer was auch den Wahlkampf ausmacht, so der direkte Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern am Infostand, an den Haustüren. Und da bekommt man ja auch immer eine Resonanz oder ein Gefühl, wie die politische Lage ist, welche Themen den Leuten unter den Nägeln brennen und auch welche Rückmeldungen man kriegt. Und das hat einfach komplett gefehlt in diesem Wahlkampf. Und man hat auch gemerkt, die Leute hatten auch anderes im Kopf, als sich komplett mit Politik zu beschäftigen. Und das ist auch wirklich eine komplett neue Erfahrung gewesen für uns.
Ja, mir ging es auch so, wir haben ja ganz viele neue Mitglieder auch als Partei. Und im Wahlkampf ist immer der Anlass, die Leute auch kennenzulernen. Also man ist ja dann auch nicht nur in seinem eigenen Ortsverband, Kreisverband aktiv, sondern man fährt auch durchs ganze Land als Kandidatin und hat dort Veranstaltungen. Das ist immer dann eine Möglichkeit, auch mal die Leute kennenzulernen, die jetzt in der letzten Zeit dank des Mitgliederzuwachses halt zu uns gekommen sind. Und das Gespür hat mir auch komplett gefehlt. Also wie ticken die Leute, die in die Partei gekommen sind? Was ist denen wichtig? Was ist in der Region vor Ort gerade wichtig? Und das ist auch komplett verloren gegangen. Und man hatte so die Hoffnung, dass es beim Bundestagswahlkampf dann wieder geht. Aber da war es auch noch mit angezogener Handbremse.
Ja, das stimmt. Aber die Wahl ist dann ja auch, hat ja stattgefunden mit einer riesigen Briefwahlbeteiligung auch. Das war auch was diesen Wahlkampf ausgemacht hat. Wir hatten einen immens hohen Anteil an BriefwählerInnen und und dann ging es auch schon von der Wahl, von dem Wahlergebnis von uns von 9,3% in die Koalitionsverhandlungen, weil nach dem Wahlabend war auch etwa klar, dass es eine Mehrheit wieder für die regierungstragenden Fraktionen oder Parteien gibt, SPD und uns und die FDP, und dann ging es auch direkt in die Koalitionsverhandlungen.
Ja, man
wo
muss
du
auch,
ja auch federführend dabei warst.
Genau, ich durfte zum ersten Mal in der großen Runde bei den Koalitionsverhandlungen dabei sein. Die letzten Male war ich immer, in Anführungszeichen, nur in den Fachgruppen aktiv bei den beiden letzten Koalitionsverhandlungen. Und dieses Mal saß ich dann am großen Tisch, wo dann sozusagen der Sack zugemacht wird. Das war schon sehr spannend, aber man muss auch noch mal eine Sache, und das ist so typisch grün, wir müssen noch mal festhalten, dass wir der Wahlsieger waren. Wir waren die einzige im Landtag vertretene Partei, die zugewonnen hat. Und die einzige der Ampelparteien, die zugewonnen hat. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich hätte das alles besser sein können. Und ich finde, wir sollten schon das Ansinnen haben, hier in Rheinland-Pfalz immer zweistellig zu sein. Das muss unser Anspruch sein. Das haben wir nicht erreicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen Zuwachs gehabt. Wir sind von 6 auf 10 Abgeordnete gestiegen und sind natürlich auch mit diesem Selbstbewusstsein in den Koalitionsverhandlungen aufgetreten.
Ja, das stimmt. Wir haben mit der Ampelmehrheit, also die Ampel hatte ja die letzte Legislatur nur eine ganz knappe Mehrheit, und die haben wir jetzt ausgebaut auf eine komfortable Mehrheit, und dieser Zuwachs von Sitzen, der basiert einzig und allein auf den 4 Sitzen eben, die wir hinzugewonnen haben.
Genau, und das ist auch sehr, sehr gut. Deswegen war es auch uns möglich, dass wir viele Punkte in den Koalitionsverhandlungen auch umsetzen konnten tatsächlich, was auch einen konsequenten Weg zur Klimaneutralität, aber da kannst du sicherlich gleich noch ein paar Sachen sagen, aber auch Ansätze in anderen Themenbereichen, da haben wir wirklich grüne Dinge im Koalitionsvertrag realisieren können und wir haben natürlich auch bei den Zuständigkeiten der Häuser hinzugewonnen. Ja. Das ist natürlich auch, also nicht nur das, was im Koalitionsvertrag steht, sondern auch, dass die beiden Ministerien, die wir weiter behalten konnten, dass dort einmal in dem einen Haus der Kulturbereich dazugekommen ist. Und das muss man auch wirklich sagen, auch für so ein ländlich geprägtes Bundesland, wo so viele kulturelle Initiativen vor Ort aktiv sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, hier auch die Leute vor Ort zu unterstützen. Und das andere ist, dass der ganze Bereich Mobilität dazugekommen ist und der ins Klimaschutzministerium gewandert ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber inhaltlich auch ganz viele Punkte im Koalitionsvertrag, über die wir uns gefreut haben.
Genau, du sagst es. Wir haben dann bis Mitte Mai fast wurde verhandelt in zahlreichen Fachgruppen und ich durfte auch in einer Fachgruppe dabei sein im Bereich Energie- und Klimaschutz und haben wir viele Sachen auch reinverhandelt, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht, Umwelt- und Artenschutz, aber auch Umwelttechnologien. Und ja, das hat super Spaß gemacht. Das war für mich auch eine tolle Erfahrung. Ich habe auf Stadtebene schon mal eine Koalition mitverhandelt und jetzt eben auf Landesebene ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und es war auch eine sehr intensive Zeit, weil es auch wirklich klar war, wir müssen in diesem Bereich auch Erfolge liefern natürlich, weil es unser Leib- und Magen-Thema natürlich ist. Und deswegen hat es aber auch super Spaß gemacht, sich da mit dem Team reinzuhauen und eben zu verhandeln.
Ja, ich durfte auch in zwei Fachgruppen sein. Ich habe einmal die Fachgruppe zur Innenpolitik geleitet. Das war auch sehr, sehr spannend. Wir haben da auch viele Punkte in der Innenpolitik umsetzen können, zum Beispiel was die Frauenförderung bei der Polizei anbelangt, aber auch Integrationsbeauftragte in den Polizeipräsidien. Das waren wichtige Punkte, auch dass diese Rassismusstudie, die bei der Polizei angestellt wurde, dass sie durchgeführt wird. Also das hatten wir schon Ende der letzten Wahlperiode beschlossen. Also solche Punkte, aber auch die andere Fachgruppe, die ich geleitet habe, das war die Fachgruppe Medien und Digitalisierung. Und da ist unter anderem daraus erwachsen, dass wir jetzt in Rheinland-Pfalz in eine Gamesförderung eingestiegen sind. Also auch viele, viele Punkte neben dem konsequenten Glasfaserausbau, der für unser ländliches Bundesland total wichtig ist, konnte ich da auch in den Fachgruppen meinen Beitrag leisten. Aber es war schon, das hast du richtig gesagt, schon eine sehr fordernde Zeit, weil unsere Mitglieder und unsere WählerInnen haben natürlich von uns erwartet, dass sich der Zuwachs an WählerInnen-Stimmen natürlich auch in dem Ergebnis im Koalitionsvertrag niederschlägt. Und dann ist es immer so, man steht dann auf dem Parteitag, leider war er digital, auf dem dann der Koalitionsvertrag abgestimmt werden soll, schon so ein bisschen, wie groß fällt dann die Zustimmung aus? Sie war sehr, 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 sehr deutlich. Ich glaube, waren es nicht 93%? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie viel Prozent Zustimmung, aber auf jeden Fall für grüne Verhältnisse eine sehr, sehr deutliche Zustimmung dann auf unserem Parteitag. Und damit stand dann die zweite Ampel und die neue Landesregierung.
Genau, du sagst es. Und was man auch noch hinzufügen muss, dass die Verhandlungen, also zumindest in den Fachgruppen, ja auch komplett digital geführt wurden. Das heißt, normalerweise leben ja auch solche Verhandlungen, dass man, dass die Fachleute sich in Räumen treffen und dann die Programme nebeneinander legen, schauen, wo gibt es Übereinstimmung, wo kann man sich bei Kompromissen entgegenkommen, wo gibt es aber auch Dissense, die vielleicht dann erstmal zurückgestellt werden müssen. Und wir haben das komplett auch in Videokonferenzen gemacht, was natürlich auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung ist. Man verhandelt mit Leuten, die man persönlich noch nie wirklich gesehen hat oder mit denen man noch wenige Worte oder gar keine Worte gewechselt hat. Und dann soll man direkt auch in die politische Verhandlung einsteigen. Und das ist auch natürlich nochmal was ich auch aus diesem Jahr so einfach insgesamt mitnehme, dass Politik einfach vom persönlichen Gespräch und vom persönlichen Austausch lebt. Und dass man das einfach nicht komplett ersetzen kann.
Ja, das hat dieses Jahr wirklich insgesamt total gefehlt. Die Koalitionsverhandlungen konnten wir zwar als große Hauptgruppe in Präsenz führen. Wir waren da in einem Hotel, in einem großen Raum und konnten alle mit Abstand sitzen, haben uns jeden Tag testen lassen. Aber tatsächlich in den Fachgruppen war das echt ein Problem, dass man sich da so wenig austauschen konnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch für das Zusammenwachsen im Landtag ist es total schwierig. Also das haben wir als Fraktion auch gemerkt. dass man immer wieder diese Abbrüche hatte. Man, eine Zeit lang konnten wir uns wieder in Präsenz treffen, dann wieder nicht. Und es fehlt einfach so viel, wenn man nicht miteinander auch mal einen Kaffee trinken gehen kann oder auch mal ein, zwei gute rheinhessische Weine miteinander trinken kann. Das macht natürlich auch das politische Miteinander aus, weil man so auch besser verstehen kann, wie das Gegenüber tickt.
Genau, genau, du sagst es. Ja, nach der Wahl und nach den Koalitionsverhandlungen sind wir auch dann direkt als neue, große, größere grüne Fraktion mit 10 Abgeordneten gestartet. Und du als unsere politische Geschäftsführerin hast ja auch so ein bisschen den Job gehabt, dann auch die Neuen einzuarbeiten und ein bisschen heranzuführen und aber auch so die Fraktion neu ein bisschen auch aufzubauen. Und wie bist du denn da rangegangen und was nimmst du auch aus der Zeit mit?
Das war eine, also man muss ja wirklich sagen, man kommt aus dem Landtagswahlkampf, der ganz komisch war, dann kommen die Koalitionsverhandlungen, man ist irgendwie gefühlt rund um die Uhr am Arbeiten und dann muss man es irgendwie hinbekommen, dass 10 Abgeordnete zusammenwachsen und dass man da einen Weg miteinander findet, arbeitsfähig zu sein. Und mein Ziel ist es auch nicht nur arbeitsfähig zu sein, sondern dass wir auch Spaß bei der Arbeit haben, ja. Weil der politische Gegner ist da draußen und idealerweise nicht innerhalb der Gruppe, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. Aber das ist so der Spirit, der mir ganz wichtig war. Nichtsdestotrotz können nicht immer alle Wünsche erfüllt werden, ja. Was Ausschusssitze anbelangt. Also meine erste Aufgabe war, nachdem klar war, welche Häuser wie zusammengeschnitten sind, dann auch die Ausschüsse festzulegen. Und das war schon ziemlich huddelig. Also da musste man mit den anderen Fraktionen verhandeln, wie viele Ausschüsse gibt es, wie groß sind die Ausschüsse und so weiter. Und dann im nächsten Schritt die 10 Abgeordneten auf die Ausschüsse, auf die Fachausschüsse verteilen und dann mit den Leuten sprechen. Kannst du dir das und das vorstellen? Und dass natürlich da auch unterschiedliche Wünsche da waren, aber wir haben es eigentlich relativ, ich finde es sehr, sehr gut hingekriegt, dass jeder viel Arbeit in den Ausschüssen hat und jeder auch die Sitze bekommen hat in den Ausschüssen, die er oder sie wollte. Es kam ja dann im Laufe des Jahres noch 2 weitere Ausschüsse dazu, der Untersuchungsausschuss und die Enquete-Kommission, ja. die Lea Heidbreder als Vorsitzende leiten kann. Das heißt, ich glaube, wir alle haben sehr, sehr viel in den Ausschüssen zu tun und dann wurden natürlich auch entsprechend die FachsprecherInnen-Positionen vergeben. Und man muss bei all dem sagen, und es wurde der Fraktionsvorstand gewählt, dass all das einstimmig war. Das muss man auch sagen. Wir haben das wirklich als 10 Abgeordnete hinbekommen, obwohl es ja welche gab von der letzten Wahlperiode, die schon Abgeordnete waren. Josef war schon mal im Bundestag und dann haben wir natürlich auch noch komplett neue Leute, so wie du. Du warst zwar vorher im Stadtrat, aber natürlich ist der Landtag nochmal was ganz anderes. Und da sind sozusagen so unterschiedliche Hintergründe, dass es wirklich schon ein Prozess war, alle so zusammenzuführen. Aber es ist meines Erachtens gut gelaufen, weil wir wirklich sehr, sehr einmütig als Fraktion da auch die Entschlüsse gefasst haben.
Ja, genau. Und das war echt auch eine aufregende Zeit für mich natürlich, in das Team reinzufinden. Und die Themen dann auch, natürlich diese Themenverteilung, die Besetzung der Ausschüsse und alles, das ist ja auch was, man kommt in so eine neue Gruppe rein, man findet sich. Und das hat aber auch mir super Spaß gemacht und war super aufregend. Und ich bin auch echt sehr happy mit meinen Themen, also Wirtschaft, Europa, Jugend, Wald, das sind schon Themen und nee, ich habe das jetzt ja im Jahr gemerkt einfach, ich hatte Ausschusssitzungen, ich habe mich einfach mit Verbänden und sowas getroffen und deswegen kann ich echt auch rückblickend sagen, ich bin super zufrieden mit dem, was mich jetzt auch hier beschäftigt.
Da bin ich sehr froh drüber, weil man kommt ja sozusagen teilweise mit einzelnen Themen oder einzelnen Anliegen an und dann muss man sozusagen die volle Themenbreite und alles Mögliche auch, alle möglichen an Themen bearbeiten und das ist dann schon ein ganz schönes Brett.
Das Highlight der Woche.
Ja, in dem Zusammenhang kann ich auch ganz klar sagen, was mein absolutes Highlight in diesem Jahr war. Manchmal denkt man ja an bestimmte Ereignisse, aber mein persönliches Highlight ist wirklich diese Fraktion, weil ich bin echt der Überzeugung, dass wir so als 10 Abgeordnete die stärkste Fraktion sind, die Grünen jemals im Landtag hatten. weil wir sehr, sehr starke und engagierte Fachabgeordnete haben und das hat mich unglaublich motiviert und das hat mich auch, so nach 10 Jahren ist man ja auch manchmal in diesen Mühlen so drin und dann zu sehen, wie jetzt komplett neue Abgeordnete wie Lisette, Lea und Fabian mit vollem Elan voll an die Sache rangehen und das hat mich so motiviert und tatsächlich ist diese Fraktion mein Highlight des Jahres. Und du hast ja auch, Fabian, wenn wir über Fachthemen sprechen, meine Nachfolge angetreten als jugendpolitischer Sprecher. Das fand ich auch ganz toll, dass ich ja nicht mehr die Jüngste bin und dass du das übernehmen konntest.
Genau, du sagst es. Neben Wirtschaft, Europa und den anderen Sachen ist wirklich die Jugendpolitik so mein Herzensthema. Ich habe das ja auch der Grünen Jugend auch schon mitgebracht und mich da auch schon intensiv für Jugendbeteiligung eingesetzt. Und es ist wirklich eine große Ehre, jetzt auch das in der Fraktion voranzutreiben. Und in dem Zusammenhang kommt auch unser diesmaliges Voicy der Folge.
Das Voicy der Folge.
Wir konnten Volker Steinberg, den Vorsitzenden des Landesjugendrings Rheinland-Pfalz, das ist der Dachverband der Jugendverbände, in Rheinland-Pfalz gewinnen und er schaut auch zurück ein bisschen auf das Jahr 2021 aus Sicht des Landesjugendrings, aber auch aus der Perspektive von Jugendlichen in Rheinland-Pfalz generell und macht natürlich auch einen Ausblick, was die Ziele des Landesjugendrings im nächsten Jahr sind.
Hi, vielen Dank, liebe Pia und lieber Fabian, dass ihr mich eingeladen habt, bei eurem Podcast dabei zu sein. Das freut mich sehr. Ich habe schon einige Folgen von euch gehört. Das ist echt ein spannendes Format. Jetzt sollte ich mich aber euren HörerInnen vorstellen. Ich bin Volker Steinberg und ich bin Vorsitzender des Landesjugendrings in Rheinland-Pfalz. Damit bin ich der männliche Teil unseres paritätisch besetzten Vorstands. Vielleicht sollte ich zum Start ein paar Worte dazu verlieren, was das eigentlich ist, der Landesjugendring. Ich gehe davon aus, dass nicht alle eure HörerInnen den Landesjugendring so gut kennen wie ihr beide. Der Landesjugendring ist der Zusammenschluss der Jugendverbände in Rheinland-Pfalz. Damit vertritt der Landesjugendring einen Großteil der verbandlichen Jugendarbeit bei uns im Land. Wir haben zurzeit 24 Mitgliedsverbände. Dabei sind zum Beispiel die von uns liebevoll genannten Blaulichtverbände wie Jugendfeuerwehr oder Jugendrotkreuz, die Pfadfinderverbände, die naturnahen Verbände, die kirchlichen Jugendverbände und viele andere, wie die zum Beispiel die DGB-Jugend oder die Landesmusikjugend. Also ein sehr breites Spektrum. Die Jugendorganisationen der Parteien sind nicht Teil des Jugendrings. Unser Anspruch ist die Vertretung unserer Mitgliedsverbände sowie aller Kinder und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz gegenüber Politik und Gesellschaft. Vielleicht so viel erstmal zur Struktur. Und jetzt zur Praxis. Was war so los im Landesjugendring in 2021? Natürlich haben auch die Jugendverbände und wir als Landesjugendring mit der Corona-Pandemie jetzt schon 20 Monate zu tun. Gerade zu Anfang im Frühjahr 2020 haben wir gekämpft, dass junge Menschen in der öffentlichen Diskussion vorkommen. Kinder waren lediglich Teil der Familie, Jugendliche wurden nur als Schüler und SchülerInnen wahrgenommen, Studierende blieben weitestgehend sich selbst überlassen. Mit dem Erscheinen der JUKO-Studie der Uni Hindelsheim im Frühjahr 2020 trat so langsam ein Perspektivwechsel ein. In enger Zusammenarbeit mit unserem Jugendministerium haben wir die Rahmenbedingungen für Jugendarbeit entwickelt. Im ersten Schritt wurde die digitale Ausstattung verbessert, Kontakt halten zu jungen Menschen, sie nicht allein lassen, war und ist dringend geboten. Die Erhöhung der Zuschüsse für Bildungsmaßnahmen, die Möglichkeit der Förderung von Schnelltests, die Umsetzung des Bundesprogramms Aufholen nach Corona für die Jugendverbandsarbeit und die Anpassung der Hygienekonzepte für Jugendarbeit nach den jeweiligen Corona-Verordnungen haben die Grundlagen gelegt, dass jungen Menschen weiterhin Angebote gemacht werden konnten. In den Sommerferien 2021 nahmen über 25.000 junge Menschen an den Maßnahmen der Jugendverbände teil. Angebote der informellen Bildung und vor allem gleichaltrigen Kontakte sind so wichtig für junge Menschen, auf die mussten sie aber lange verzichten. Entscheidend für das alles war das Hygienekonzept vom 18. Juni 2021. Am Ende dieses Jahres will ich sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen uns, dem Landesjugendring und dem Ministerium richtig gut funktioniert hat. Das Jugendministerium hat zwei weitere wichtige Wegweiser aufgestellt mit den beiden Studien Jugendverbandsarbeit in Rheinland-Pfalz in Zeiten von Corona aus 20 und die große Jugendbefragung Jugend in Zeiten von Corona aus 2021. Beide durchgeführt durch das Institut für Sozialpädagogische Forschung in Mainz wurde eine hervorragende Datenlage geschaffen. Beide Studien kommen zum Schluss, dass Angebote der Jugendarbeit dringend notwendig waren und sind. Mit dem Beschluss des Landesjugendrings auf der Vollversammlung 2021 den Fokus auf Kinder und Jugendliche richten, haben wir nochmal deutlich machen können, welche Herausforderungen sich jungen Menschen stellen müssen. Die Schlagworte Einsamkeit, Überforderung, Zukunftsängste, fehlende gleichaltrige Kontakte beschreiben ganz gute Situationen. Dabei sollten doch Qualifizierung, Verselbstständigung und Selbstpositionierung in dieser Lebenslage im Mittelpunkt stehen. Und dennoch erleben wir unter jungen Menschen von Anfang an eine hohe Verantwortungsübernahme, mehrheitlich eine Einhaltung der Regeln und eine starke Impfbereitschaft. Ganz aktuell werben wir in allen politischen Gesprächen für einen vierten Kinder- und Jugendbericht Rheinland-Pfalz, der sich mit dem Thema Auswirkungen der Pandemie auf junge Menschen und auf die Jugendhilfe auseinandersetzt, um die Erfordernisse für die Zukunft benennen zu können. Ich habe mich in diesem Jahr viel mit jungen Menschen unterhalten, gut zugehört. Ich glaube, ich weiß, wie es ihnen geht. Ein Jugendbericht zu diesem Thema ist bestimmt eine gute Idee. Klar, Corona hat vieles überlagert, aber wenn es euch interessiert, will ich euch noch ein paar andere Themen des Landesjugendrings vorstellen. Schon 2006 hat der Landesjugendring sich für ein Wahlalter 16 positioniert. Wir kämpfen so lange dafür, bis wir es geschafft haben. Natürlich war auch die Landtagswahl im März 2021 ein ganz wichtiges Thema für uns. Wir haben informiert, junge Menschen zum Wählen gehen motiviert und unsere Themen wie Haltung zeigen, Mobilität, Digitalisierung, Demokratiebildung oder Klimagerechtigkeit eingebracht. Der unvergessene Suppenblausch mit dir, Pia, war auch eine Idee, die nur während eines Lockdowns entstehen kann. Spontan haben sich die Jugendverbände unter anderem nochmal zusammengetan, um im Sommer ein Zeltlager für die von der Hochwasserflut betroffenen Kinder und Jugendlichen zu organisieren. Die Geschäftsstelle des Landesjugendrings hat Koordinierungsfunktion für die Sommermaßnahmen in und eingehende Spendengelder für die Region übernommen. Nicht zu vergessen, viele Jugendorganisationen der Hilfsverbände waren als HelferInnen unterwegs in der Region. Ganz aktuell sind wir mitten in unserer Kampagne gegen Adultismus. Der Begriff Adultismus beschreibt die Machtungleichheit zwischen Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen und infolgedessen die Diskriminierung jüngerer Menschen allein aufgrund ihres Alters. Ausgehend von unserem Beschluss 2021 zum Thema arbeiten wir auf der Zielgeraden an einer Broschüre zum Thema. In einer Podcast-Reihe kamen 5 junge Menschen zu 5 Fragen, jeweils 5 Minuten zu ihren Adultismus-Erfahrungen zu Wort. Gerade abgeschlossen haben wir die Social-Media-Aktion Hashtag Not Too Young. Dort haben PolitikerInnen uns ihre Erfahrungen aus ihren jungen politischen Jahren mitgeteilt und veröffentlicht. LandtagspolitikerInnen aus 4 Parteien haben mitgemacht. Schön, dass auch ihr beide unter den ersten wart, die sich beteiligt haben. Mit diesen Aktionen wollen wir das Thema Adultismus bekannt machen und dafür werben, die Meinungen und Positionen der jungen Menschen ernst zu nehmen und mit Respekt zu begegnen. Allein das Alter macht noch keine Position besser. Ich denke, schon jetzt ist es uns gelungen, das Thema zu setzen. Für nächstes Jahr wollen wir uns dafür einsetzen, dass der Paragraph 219a gestrichen wird. Aber das scheint ja auch ohne uns zu klappen. Gleichzeitig ist es uns wichtig, die Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs nach 150 Jahren zu beenden. Der Schwangerschaftsabbruch muss aus unserer Sicht außerhalb des Strafrechts geregelt werden. Dazu wollen wir auf der nächsten VV eine Positionierung herstellen. Und das war jetzt ein Themenritt des Landesjugendrings durch das Jahr 2021. Natürlich ist noch viel mehr passiert, aber das waren die thematischen Highlights neben vielen Dauerthemen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in die Arbeit des Landesjugendrings. Liebe Pia, lieber Fabian, vielen Dank nochmal an euch zwei und weiterhin viel Erfolg in eurer politischen Arbeit und bei euren Postcards. Tschüss, euer Volker.
Ja, und als wir dann den Fraktionsaufbau abgeschlossen hatten, dachten wir so, jetzt geht der Parlamentsalltag richtig los. Die Ausschüsse haben sich konstituiert und ihre Arbeit angefangen. Und wir haben unsere erste reguläre Plenarsitzung damals noch in der Rheingoldhalle. Und wir hatten so den Eindruck, okay, das ist das letzte Mal, dass wir in der Rheingoldhalle sein werden. Im September können wir in unser eigentliches Landtagsgebäude umziehen. Und als wir dann mittwochs da saßen, haben wir über das Thema Starkregenereignisse diskutiert. Und während wir da saßen, gab es immer mehr Meldungen von starken Regenfällen und entsprechend steigenden Pegelständen. Und als wir an dem nächsten Tag donnerstags wieder zusammenkamen als Landtag, wussten wir, dass eine schreckliche Flutkatastrophe stattgefunden hatte. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, wie viele Menschen ums Leben gekommen sind. Die Vermisstenzahlen sind nach oben geschnellt und wir haben uns entschieden, den zweiten Plenartag dann abzusagen, damit die Krisenstäbe entsprechend auch tagen können. Viele Leute wollten auch in ihrer Region jeweils sein, sowohl in der Eifel als auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und wir waren alle einfach nur im Schockzustand. Und diese Flutkatastrophe hat den kompletten Sommer geprägt in Rheinland-Pfalz und wird auch noch lange Zeit ein wichtiges Thema der Landespolitik sein. Und man dachte sich in diesem Jahr, in dem die Pandemie uns wirklich auf Trab gehalten hat und so viele Opfer auch verursacht hat, dass das uns dann auch noch so sehr trifft, wie konnte so etwas passieren und in dieser Dimension mitten in Rheinland-Pfalz.
Ja, du sagst es. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern. Wir hatten da das zweitägige Plenum ein paar Tage vor den Sommerferien. Es waren alle auch schon eigentlich ein bisschen in Urlaubsstimmung. Und ich hätte ursprünglich auch meine ersten Reden im Landtag halten sollen an diesem Donnerstag, wo dann das Plenum auch abgesagt wurde. Und wir waren auch wirklich schockiert und konnten in den ersten Stunden auch noch gar nicht wirklich die Dimension begreifen, die diese Flutkatastrophe hatte. Und wir hatten dann auch kurz danach ja unseren Urlaub eigentlich angetreten oder wären in die Sommerferien gegangen und sind auch in Urlaub gefahren, aber irgendwie konnte überhaupt gar keine Urlaubsstimmung aufkommen, weil auch während der Sommerferien eigentlich ohne Pause der politische Betrieb weiterging. Es wurde sehr viel, ging es erstmal darum, überhaupt einen Überblick zu bekommen, was da überhaupt alles passiert ist, welche Regionen betroffen sind. Und dann ging es aber auch darum, natürlich die Aufräumarbeiten zu organisieren, zu evakuieren und dann aber auch überhaupt wieder einen Hauch von Infrastruktur wieder aufzubauen. Und jetzt funktioniert schon sehr, sehr viel wieder vor Ort und es wurde auch in diesem Jahr ein riesiger Aufwand betrieben, enorme Ressourcen sind reingeflossen, darin die Infrastruktur, die Grundinfrastruktur dort wieder aufzubauen. Aber in den ersten Tagen und Wochen hat dort noch sehr, sehr viel gefehlt und das wird uns auch wirklich, wie du gesagt hast, auch die nächsten Jahre hier weiter begleiten natürlich.
Und tatsächlich ist es so, wie du gesagt hast, eigentlich standen wir direkt vor der parlamentarischen Sommerpause, also vor den Sommerferien und das hat komplett einfach sämtliche Ferienpläne über den Haufen geworfen. Ich selbst hätte theoretisch eine Woche frei gehabt, aber auch in dieser Woche hatten wir noch Schalten, auch vom Fraktionsvorstand, wie geht es denn weiter? Und ich war dann gegen Ende der Sommerpause auch vor Ort an den Schulen, um mir die Situation anzuschauen, habe dort komplett zerstörte Schulen gesehen und mich darüber informiert, wie wird dann jetzt für die jungen Menschen Bildungsinfrastruktur aufgebaut und dass man es tatsächlich hinbekommen hat, für alle über 6.000 SchülerInnen, die davon betroffen waren, eine Möglichkeit, sei es über Fernunterricht, sei es durch die Auslagerung in andere Schulen, einfach Bildung zu ermöglichen, Alltag zu ermöglichen, auch Struktur zu ermöglichen, gerade für die schwer traumatisierten jungen Menschen. Das war unglaublich wichtig und was da auch geleistet wurde an den Schulgemeinschaften, wirklich enorm. Das hat mich sehr mitgenommen, der Termin vor Ort. Und es wird uns auch im bildungspolitischen Bereich weiter beschäftigen. Wir hatten es gerade jetzt im letzten Bildungsausschuss vor ein paar Tagen auch wieder als Thema gehabt, wie die Situation an den Schulen im Flutgebiet ist. Das war schon sehr, sehr heftig. Also die ganze Sommerpause war davon geprägt, auch zu gucken, wie strukturiert man jetzt Wiederaufbau, wirklich Kläranlagen wieder komplett herzustellen, Gasleitungen wieder komplett herzustellen. Welche Häuser können wieder aufgebaut werden, welche Häuser können nicht wieder aufgebaut werden. Also wirklich eine heftige Situation und natürlich die Frage auch der politischen Verantwortung. Wir hatten sehr, sehr schnell die Diskussion, wie kann der Landtag das aufarbeiten und wir waren dann am Ende der parlamentarischen Sommerpause auch soweit klar, dass es sowohl eine Enquetekommission geben wird, die das sehr, sehr wissenschaftlich fundiert nach vorne schauend bearbeiten wird. Also wie können wir Katastrophenschutz, aber auch Hochwasserprävention in Rheinland-Pfalz umsetzen und dass wir zum anderen auch die Flutnacht und die Abfolge rund um diese Katastrophe in einem Untersuchungsausschuss aufbereiten. Das heißt, das war für mich als parlamentarische Geschäftsführerin dann auch halt einiges, weil diese ganzen Anträge müssen ja auch koordiniert werden, sodass sie dann im September-Plenum eingeflossen sind. Aber ich glaube, wir sind es den Menschen vor Ort einfach schuldig, dass diese Aufarbeitung stattfindet, und wir sind es den kommenden Generationen schuldig, dass wir einfach auch wahrnehmen, dass diese Starkregenereignisse ganz klar in einem Zusammenhang mit der Klimaerhitzung stehen und das auch immer wieder klar zu benennen. Wir haben uns da erstmal als Grüne ein bisschen schwer getan, die ersten Tage nach der Katastrophe, das so klar in einen Zusammenhang zu setzen. Aber man muss es tun, weil die Wahrscheinlichkeit, dass solche Ereignisse kommen, ist einfach eben der Klimaerhitzung geschuldet.
Du sagst es, und ja, jetzt haben wir auch die zwei zusätzlichen Ausschüsse, die wir installiert haben, also die Enquete-Kommission und der Untersuchungsausschuss haben ja auch ihre Arbeit aufgenommen, und ja, das auch für unsere Abgeordneten, also für die Lea Heidbreder, die die Enquete-Kommission leitet, und aber auch den Karl Bernhard, natürlich auch nochmal ein enormer Arbeitsaufwand, der, als wir die Fraktion aufgebaut haben, noch gar nicht absehbar war, und deswegen auch einen großen Respekt nochmal an Karl Bernhard und an Lea, dass sie da für uns auch die Fahne hochhalten und die Kommission entweder leiten oder halt eben auch wirklich in diesem Untersuchungsausschuss mitarbeiten und da auch enorme Anzahl an Akten erstmal sichten müssen, um da eben auch sachlich fundiert mitarbeiten zu können.
Das ist wirklich eine ganz schöne Aufgabe, die auf beiden da lastet. Aber ich habe einen ganz, ganz tollen Eindruck, wie die beiden auch als Neulinge im Parlament die Aufgabe angehen. Ja, also beide Anträge wurden dann im September-Plenum befasst und dann eingesetzt. Aber es war ja im September noch etwas ganz Besonderes. Ja.
Du sagst es. Wir hatten im September kurz vor der Bundestagswahl das Plenum, und Fridays for Future haben auch vor der Bundestagswahl den globalen Klimastreik wieder organisiert, und das haben wir dann als Fraktion zum Anlass genommen, eine aktuelle Debatte anzumelden. Das kann jede Fraktion immer bei einer Plenarsitzung, und unsere aktuelle Debatte haben wir eben zum Klimastreik und zur Jugendbewegung Fridays for Future und zur Zukunft für die Jugend angemeldet. Und das war dann eben die Möglichkeit für mich, meine allererste Rede im Landtag zu halten. Und ich erinnere mich da wirklich zurück, weil das natürlich ein Highlight war. Ich hatte auch wirklich das Glück, die allererste Rede im neuen Landtag in der Steinhalle halten zu können. Und das ist auch nochmal ein ganz anderes Gefühl von parlamentarischer Debatte, als jetzt, wenn man zum Beispiel in der Rheingoldhalle tagt, wo jeder seinen eigenen Tisch hat. Und ich mag das einfach mit diesem Rund, wo alle Abgeordneten dann sitzen, das Präsidium ist hinter einem und man hat diesen schönen Holzpult dort und kann dann seine Rede halten. Und das ist echt ein tolles Gefühl, und deswegen ist das mein Highlight des Jahres gewesen.
Ja, und wir waren alle total stolz. Also jedes Mal, wenn jemand von uns seine erste oder ihre erste Rede hatte, das war schon auch echt wirklich ein Highlight, auch für alle anderen. Plötzlich den Fabian da vorne stehen zu sehen, das war schon echt, echt toll.
Es hat mich auch gefreut, dass auch zum Beispiel so tolle Rückmeldungen einfach auch von Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen kamen. Und das war auch wirklich ein tolles Feeling, auch von den anderen neuen ParlamentarierInnen, wie die ihre ersten Reden gehalten haben und dann auch fraktionsübergreifend Lob und Anerkennung bekommen haben, weil es ist natürlich die eine Sache, jetzt auf einem Parteitag mal zu reden, vor den eigenen Leuten, aber eben auch in so einem Parlament einfach zu reden, in dem Landtag, wo dann auch die Regierung da sitzt und alle einfach auch einem zuhören, und deswegen hat es mich einfach groß gefreut. Genau. Nach dem Plenum im September war ja auch dann direkt schon die Bundestagswahl, mit dem Bundestagswahlkampf, der ja auch für uns Grüne wirklich in Rheinland-Pfalz sehr, sehr besonders war, weil wir ein Doppelwahlkampfjahr hatten mit der Landtagswahl im März und ein halbes Jahr später dann der Bundestagswahl im September, die auch natürlich noch unter dem Eindruck der Pandemie war, aber dadurch, dass einfach Sommer war, die Infektionslage eine ganz andere war, man viel draußen machen konnte, war das Wahlkampfgefühl schon mal ein deutlich anderes jetzt als im Landtagswahlkampf. Wir hatten zum Beispiel eine große Veranstaltung mit Annalena Baerbock am Rhein, wo 1000 Leute da waren und sie wirklich eine Bühne hatte und mit einer Bühne getourt ist, wie es bei uns Grünen noch nie irgendwie der Fall war. Und wir hatten dann die Bundestagswahl mit dem Ergebnis, und dann ging es auch wieder in Koalitionsverhandlungen für uns auf Bundesebene, wo wir jetzt nicht direkt beteiligt waren als Landtagsabgeordnete, Aber was für uns Grüne natürlich auch sehr besonders ist, nach so langer Zeit wieder jetzt auch Regierungsverantwortung im Bund zu tragen und auch, das hatten wir ja auch schon in einer der letzten Folgen, dass wir personell als rheinland-pfälzische Grüne da so gut vertreten sind jetzt.
Ja, tatsächlich ist diese Bundestagswahl, und ich glaube, das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir waren vorher im Bundestag die kleinste Fraktion und nach der Bundestagswahl sind wir die drittstärkste Fraktion. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, auch wenn man sich den Weg auch hier in Rheinland-Pfalz, da sind wir bei der letzten Kommunalwahl drittstärkste Kraft geworden, ganz klar, in manchen Städten sogar stärkste Kraft. Ja. Wir sind jetzt auf Landesebene bei der Landtagswahl drittstärkste Kraft geworden und sind es auch im Bundestag. Und das ist ein Niveau, natürlich hatten wir alle möglicherweise eine größere Erwartungshaltung. Die Umfrage, wir sind immer Umfragekönige und Königinnen und dann ist es bei einer Wahl immer nochmal ganz anders. Aber das ist jetzt ein Niveau, auf dem es sich meines Erachtens auch für diese Konsolidierung einfach, wir haben so viele neue Mitglieder, wir sind jetzt wieder in Regierungsverantwortung und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt, bin jetzt seit 2005, direkt nach der Bundestagswahl, bin ich Mitglied geworden. Das heißt, in all der Zeit, in der ich Mitglied war, waren wir kein einziges Mal in Verantwortung auf Bundesebene. Ja. Und jetzt plötzlich werden die Instagram-Accounts vom Auswärtigen Amt, ist da eine Grüne, ja. Und es ist Annalena Baerbock oder beim Landwirtschaftsministerium. Wenn ich dann auf die Seiten gehe, da ist da Cem Özdemir. Und das ist natürlich und ganz besonders aus rheinland-pfälzischer Sicht, wenn man morgens die Taz aufschlägt und ein Interview von der Bundesfamilienministerin liest und es ist unsere Anne Spiegel, dann ist das schon echt ein Highlight. Und da werden jetzt einfach Dinge umgesetzt. Und die gehen mit ganz viel in Elan an diese Bundesregierung ran und die haben, muss ich ganz ehrlich sagen, Chapeau auch vor dem, wie sie die Koalitionsverhandlung geführt haben, weil ich weiß, wie schwierig das ist, Dinge unter dem Deckel zu halten und ich glaube in Berlin, in der Berliner Presselandschaft ist es nochmal schwieriger, Dinge unter dem Deckel zu halten und die haben das so professionell und gut und konzentriert durchgeführt, das ist ein sehr, sehr guter Start für diese Bundesregierung und da stecken ganz, ganz viele Dinge drin, die für auch Rheinland-Pfalz und für unsere Gesellschaft insgesamt und für den Weg in Richtung Klimaneutralität so unfassbar wichtig sind, definitiv Bundestagswahl, eine Zeitenwende und es werden jetzt viele gute Dinge umgesetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben einfach mit Robert auch als Wirtschaftsminister und Klimaminister haben wir jetzt auch jemanden, der für uns Klimaschutz und Transformation der Wirtschaft zusammendenkt. Und da ist ja nicht nur Klimaschutz und Transformation der Wirtschaft in diesem Ministerium verortet, sondern auch die Games-Förderung ist dort drin, Startups-Förderung und ganz viele andere Sachen sind da drin und da freue ich mich einfach auch, dass wir dann da einfach auch diesen direkten Draht jetzt nach Berlin haben oder natürlich das Familienministerium, aber eben auch das Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium. Das sind einfach jetzt Möglichkeiten, die sich für uns ergeben, die für uns bis jetzt vor einem halben Jahr noch nicht denkbar waren. Oder auch, dass wir zum Beispiel jetzt mit Tobias Lindner einen Staatsminister im Auswärtigen Amt haben, der jetzt zum Beispiel in die Ukraine gereist ist oder nach Litauen und dort jetzt einfach als Diplomat unterwegs ist mit Osteuropa-Politik und da auch wirklich auf dem internationalen Parkett unterwegs ist und das war für uns einfach noch gar nicht so denkbar und vorstellbar, wie du gesagt hast. Ich bin ja auch erst 2014 dazugekommen und kannte das wirklich gar nicht, dass wir irgendwie Bundesminister gestellt haben und deswegen wird das jetzt auch, kriege ich mal, unser nächstes Jahr prägen, dass dann, wenn sich auch die Fraktion und die Ministerien jetzt eingearbeitet haben auf Bundesebene, dass dann auch eine ganz andere Zusammenarbeit möglich ist im nächsten Jahr von unseren Landesministerien, den Bundesministerien, Bundestagsfraktionen, Landtagsfraktionen und der kommunalen Ebene und das erstmal, diese ganzen Möglichkeiten dann noch auszunutzen und ins Rollen zu bringen, darauf freue ich mich schon tierisch.
Ja, und wir haben auch eine ganz starke Landesgruppe in Berlin mit 5 Mitgliedern. Genau. Wenn man sich überlegt, die letzte Landtagsfraktion waren 6 Mitglieder und wir haben jetzt eine Landesgruppe im Bundestag mit 5 Mitgliedern und die haben auch wirklich alle ihre Wunschausschüsse bekommen. Was ich vorhin für den Fraktionsaufbau bei uns gesagt habe, ist natürlich bei so einer Riesenfraktion wie der Bundestagsfraktion nochmal was anderes und viele wollen dann sozusagen in ihre Lieblingsausschüsse und tatsächlich haben alle fünf ihre Ausschüsse bekommen, die sie rein wollten und sogar Tabea Rössner ist eine von den Ausschussvorsitzenden geworden. Also generell Rheinland-Pfalz hat dieses Jahr personell echt gut abgeräumt, aber das ist natürlich für uns als Bundesland, dass die Ampel-Erfahrung auch hat, gar nicht so schlecht und wir können jetzt mal schauen, wie die Ampel auf Land und auf Bundesebene zusammenarbeitet bei einer Sache. Und jetzt komme ich schon zu dem nächsten Thema, haben wir schon ganz klar die Weichen gestellt. Das ist das Thema Altschulden für unsere Kommunen. Da haben wir immer so ein bisschen angedeutet, ja, wir sind auch bereit, als Land da mitzumachen. Aber jetzt hatten wir bei der Einbringung unseres Landeshaushalts auch die ganz klare Aussage als Koalition gemacht. Zack, wir legen Geld auf den Tisch. Und der Bund muss dann sozusagen auch Geld auf dem Tisch liegen und dann können wir endlich die Altschulden unserer Kommunen auflösen und können dieses Problem, und das ist wirklich ein erhebliches Problem, neben NRW hat Rheinland-Pfalz hochverschuldete Kommunen, die da wirklich nicht mehr runterkommen, egal wie sie auch einsparen. Und das war jetzt auch nochmal für mich als kommunalpolitische Sprecherin ein besonderes Highlight, dass es der Ampelkoalitionsvertrag auf Bundesebene beinhaltet und dass wir auch als Ampelkoalition hier auf Landesebene entsprechend die Weichen stellen. Und das war dann nochmal ein besonderes politisches Highlight gegen Ende des Jahres bei der Einbringung des Landeshaushalts.
Genau, du sagst das Stichwort Landeshaushalt, das ist jetzt ist das Thema, was uns jetzt seit Dezember prägt. Und wenn ihr zum Beispiel da draußen noch Interesse habt, euch mal mit Haushalt und Finanzen auseinanderzusetzen, theoretisch ist der gesamte Entwurf des Landeshaushaltes mit den Plänen der jeweiligen Ministerien auch öffentlich einsehbar online auf der Seite des Finanzministeriums. Und da könnt ihr euch einfach mal einlesen. Dann seht ihr quasi, was mit dem Landeshaushalt von Rheinland-Pfalz, immerhin etwa 20 Milliarden Euro, so alles passiert und wofür das Geld verwendet wird. Und für uns als Parlamentarierin, es beginnt jetzt eine sehr wichtige Zeit, denn die Verabschiedung des Landeshaushalts ist, sagen wir mal so, die Königsdisziplin des Parlaments. Und wir sind jetzt alle mit unseren Fachthemen unterwegs, machen uns Gedanken, lesen, analysieren den Haushalt. Und überlegen aber natürlich auch im Gespräch jetzt mit Stakeholdern, wo könnte man denn noch nachjustieren? Welche Themen könnte man dann nochmal vielleicht besonders hervorheben? Wo könnte man nochmal politische Botschaften setzen? Und das wird jetzt auch unsere parlamentarische Arbeit im nächsten Jahr, im Beginn des nächsten Jahres prägen.
Normalerweise beschließen wir ja den Landeshaushalt im vorangegangenen Jahr. Also das heißt, den Landeshaushalt 22 hätten wir eigentlich 21 beschließen sollen. So ist es eigentlich in der Regel. Aber dieses Jahr waren so ein paar Besonderheiten. Das eine ist, wir hatten ja also bis der Landeshaushalt bei uns als Abgeordnete ankommt, ist ja erstmal das Haushaltsaufstellungsverfahren in den Ministerien. Das heißt, die Fachabteilungen melden an die Hausspitze, was sie jeweils brauchen, für welche Themengebiete. Manchmal sind das Dinge, die sich durch Gesetzgebung von anderen Ebenen ableiten, auch Umsetzung von europäischen Vorgaben. Und dann melden sie sozusagen an die Hausleitung, wie viel Geld sie brauchen. Dann gehen die Häuser untereinander mit der Finanzministerin in Diskussionen, wie viel Geld kriegt dann jedes Haus. Also das ist ja sozusagen ein Prozess, der innerhalb der Landesregierung stattfindet. Und wenn es natürlich so ist, wie in diesem Jahr, dass die Landesregierung erstmal gebildet werden muss mit Koalitionsverhandlungen und dann Konstituierung und Wahl der Ministerpräsidentin am 18. Mai, dann verzögert sich das alles nochmal. Und wir hatten nochmal ein paar andere Besonderheiten, wie auch mit der Bundestagswahl, weshalb wir uns entschieden haben, erst jetzt im Dezember den Haushalt sozusagen einzubringen. Und der wird dann beschlossen im März. Und tatsächlich ist es so, wie Fabian eben beschrieben hat, dass das für jeden Fachabgeordneten bedeutet, die Zahlen der jeweiligen Häuser zu wälzen. Für mich ist es jetzt inzwischen der 7. Haushalt, weil wir haben oft Doppelhaushalte auch beschlossen. Ist also ein bisschen eine Routine. Ihr hattet jetzt erstmal auch einen Workshop als neue Abgeordnete. Wie lese ich den Haushalt? Weil es ist nicht so selbsterklärend tatsächlich. Und wie gehe ich das an? Aber tatsächlich kommen dann immer noch mal auch Gespräche in den Terminkalender mit Verbänden und Vereinen und Stakeholdern insgesamt, die sagen, wir haben hier nochmal ein besonderes Anliegen, haben da nochmal ein besonderes Anliegen. Und dann geht man wirklich in die Abwägung, können wir das noch im Haushalt realisieren? Und wirklich, es ist eine politische Bewertung und das jetzt immer auch in Richtung aller, die da in der Opposition sitzen im Landtag. Es ist jetzt nicht so, dass wir da als Koalitionsabgeordnete sitzen und nur begeistert sind von allem, sondern dass wir wirklich kritisch hinterfragen, was wird mit der ganzen Kohle gemacht. Und dann auch gucken, ja, finden wir das auch politisch richtig? Und das findet jetzt in den nächsten Wochen statt.
Genau. Also für mich ist das jetzt auch eine Premiere, Landeshaushaltsverhandlungen. Und ich bin echt auch gespannt, was dann im Januar, wie das alles abläuft. Aber ich bin auch ganz gut optimistisch, dass wir uns da ganz gut reinfinden, auch als neue Abgeordnete. Und natürlich auch da haben wir den Anspruch, auch als Parlamentarier, dass wir da auch unsere eigenen Stempel draufdrücken oder unsere eigenen Akzente setzen. Bevor wir da im Januar einsteigen, können wir noch ein bisschen die letzten Tage des Jahres 21 hoffentlich erholsam genießen. Und am Ende des Jahres ist ja auch immer so ein bisschen die Zeit, dass man sich auch Vorsätze und Ziele fürs nächste Jahr setzt und auch überlegt, was sind denn meine Ziele für das nächste Jahr oder auf was freue ich mich auch besonders und was ist denn da bei dir? An was denkst du, Pia?
Tatsächlich muss ich sagen, dass dadurch, dass die Corona-Pandemie alles noch so überlagert, ich ein bisschen zurückhaltend bin, was Vorfreude anbelangt. Also ich hoffe sehr, dass ich im nächsten Jahr wieder auf Konzerte und auf Festivals gehen kann.
Das hoffe ich auch.
Hoffe ich ganz persönlich, weil das ist auch für mich ein ganz wichtiger Ausgleich auch zu meiner politischen Arbeit. Also ich kann einfach besser arbeiten, wenn ich ab und zu mal richtig laut Live-Musik erlebt habe. Also dann ist auch meine politische Arbeit besser.
Ja.
So, also ist es so ein bisschen mit politisch. Und ansonsten freue ich mich tatsächlich, dass wir in diesem Jahr ganz viel umsetzen können, von unserem Koalitionsvertrag auch das wirkmächtig wird, dass wir jetzt auch im Bund regieren und du merkst richtig, dass du zusammen Dinge umsetzen kannst. Das ist ganz, ganz stark meine Hoffnung. Bei mir stehen so ein paar Dinge an. Wir müssen gucken, wie gehen wir gemeinsam, Fabian, du und ich, das Wahlalter mit 16 an, weil wir werden dann im Mai nur noch 2 Jahre bis zur Kommunalwahl haben und wir müssen da auf jeden Fall schauen, wie wir es umsetzen und auch die Änderung der Gemeindeordnung, Landkreisordnung entsprechend, wie geht es mit den digitalen Ratssitzungen weiter, hoffentlich dann nach der Pandemie, also solche Punkte werden auf jeden Fall thematisch kommen. Ich will mich bildungspolitisch nochmal stärker auf das Thema Ausbau der integrierten Gesamtschulen fokussieren. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, was die Kapazitäten für Plätze an den integrierten Gesamtschulen anbelangt. Das sind so die politischen Sachen, die ich angehen möchte. Aber natürlich habe ich auch persönliche Vorsätze. Dieses Jahr war schon das Jahr 2021 sehr, sehr fordernd und ich will mich weniger stressen. Das ist mir ganz wichtig. Was sind deine guten Vorsätze? Politisch und persönlich.
Ja, die politischen Vorsätze sind auch mit dir bei der Jugendbeteiligung wirklich Hand in Hand voranzugehen und auch was zu erreichen. Das ist uns ja auch einfach super wichtig, weil wir gemerkt haben, jetzt, dass vor allem zumindest am Anfang der Corona-Krise die Interessen von Kindern und Jugendlichen wirklich hinten runtergefallen sind. Und deswegen ist auch mein Ziel, politisch da was auch zurückzugeben. Und natürlich ist dann auch die spannende Frage auch natürlich, welche Möglichkeiten sich dann durch die Regierungsbeteiligung auf Bundesebene auch ergeben, um auch den Koalitionsvertrag hier auf Landesebene umzusetzen oder auch auf Bundesebene bestimmte Dinge anzustoßen. Und ich habe mit Freude festgestellt, dass alle meine Themen, die ich hier bearbeite, in grünen Ministerien verortet sind auf Bundesebene. Und deswegen blicke ich da irgendwie ein bisschen optimistisch auch und freue mich dann wirklich auch zu erleben, ja, wie ist es denn jetzt, wenn Robert Habeck grüne Wirtschaftspolitik macht oder wenn Cem Özdemir grüne Waldpolitik vertritt oder wenn auch Annalena Baerbock und Anna Lührmann, unsere Staatsministerin für Europa, eben dann Europapolitik machen und was das dann einfach für eine Wirkung hat. Darauf freue ich mich wirklich schon. Und natürlich habe ich mir auch ein paar Projekte jetzt aus dem Koalitionsvertrag vorgenommen, die ich dann auch im nächsten Jahr natürlich angehen und anstoßen will. Ja, das ist so das, was ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen habe. Was mir natürlich super wichtig ist, ist auch ja die Jugendpolitik. Einfach, dass wir da auch das aus der Politik, das Signal, einfach nicht nur das Signal kommt, sondern auch wirklich die Botschaft kommt. Ihr musstet sehr viel auch einstecken, musstet auf sehr viel in der Freizeit verzichten und wir erkennen diese großen Herausforderungen, die auch mentale Gesundheit und psychische Gesundheit mit sich ziehen, wirklich an und geben da was zurück. So, das ist auch das, was ich mir vorgenommen habe.
Und ganz persönlich, was hast du dir vorgenommen?
Ja, ganz persönlich, das ist eine gute Frage.
Das ist übrigens der Klassiker. Man ist das erste Jahr im Parlament und man denkt an alles, nur nicht an sich selbst. Ja, deswegen, Fabian, was ist dein persönlicher Vorsatz?
Mein persönlicher Vorsatz ist, das habe ich mir wirklich vorgenommen, immer regelmäßige Auszeiten zu nehmen. Und gerade wenn dann Ferien sind, auch die Möglichkeit einfach zu nehmen, mal ein paar Tage Tapetenwechsel zu machen, wohin zu fahren und die Politik mal hinter sich zu lassen. Und ja, da habe ich gemerkt, da gibt es in Rheinland-Pfalz und in der Umgebung einfach auch super schöne Regionen, die sich lohnen zu bereisen und zu besuchen, den Hunsrück, die Eifel, da gibt es schöne Wälder, da gibt es auch tolle Hotels und Restaurants, wo man mal ein Wochenende verbringen kann und wandern kann, und ja, das will ich auf jeden Fall beibehalten und einfach auch zu gewisser Zeit immer auch so eine Distanz zu haben zu den ganzen, zur ganzen Arbeit und auch mal die Arbeit Arbeit sein lassen und auf alle Konzerte gehen, die irgendwie stattfinden und mitnehmen und dann nicht bereuen, ach, da gab es ja mal jetzt das erste Konzert von der Band und da war ich jetzt irgendwie nicht da, sondern da nehme ich mir dann auch die Zeit nehme irgendwie alles mit, was Konzerte und Kultur angeht, weil ich das einfach so vermisst habe und ich hoffe, dass der Sommer 22 das dann mit sich bringt, dass Open Airs stattfinden können.
Das ist doch mal ein schöner Ausblick und auf das Jahr, wenn es dann so passiert, freue ich mich auch. Ja, eine Sache können wir aber schon sagen, im nächsten Jahr wird es wieder Folgen von Wir machen das geben, auf jeden Fall. Wir setzen den Podcast fort und natürlich könnt ihr uns auch Rückmeldung geben. Wir freuen uns immer über Feedback, entweder über die sozialen Medien oder über podcast@pia-schellhammer.de. Das heißt, wir wollen euch auch in 2022 begleiten und für dieses wirklich möglicherweise auch spannende Jahr, vielleicht nicht so ein super war ja wie das letzte, aber 2022 wird bestimmt auch seine Highlights und seine Herausforderungen für uns haben, wünschen wir euch einfach alles Gute und in diesen Zeiten insbesondere gute Gesundheit.
Ja, dem schließe ich mich an und verbleibe mit unserem Motto, wir machen das.
Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib uns eine Mail unter podcast@pia-schellhammer.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen.